Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich uns allen. Ich hoffe, Sie haben eine gute Nacht hinter sich und einen schönen Samstagabend. Ich hatte selber das schöne Erlebnis, dass ich hier in der Frauenkirche ein einmaliges Oratorium gestern erleben konnte. Und zwar ein Oratorium zu Texten von Meister Eckhart zum Thema der Seele Ruh mit großem Orchester, Münchner Radiosymphonieorchester und Chor und japanischen Tempeltrommeln, Zen-Trommeln, ein sehr eindrückliches Erlebnis und es passt wunderbar zu unserem Thema Frieden als Symbol des Lebens, denn genau im zweiten Teil geht es nämlich um diese Seele Frieden, um diese innere Ruhe, die aber nicht nur im Innen, sondern auch Grundlage der Naturerfahrung ist, wie wir es gerade auch in der Zen-Erfahrung wiedererleben können. Und so möchte ich gleich mit dem zweiten Teil beginnen, dass wir uns auf diesen Eranos-Vortrag weiter einlassen. Und wir haben dann noch eine ganze Stunde Zeit, um uns in Ruhe dann noch auszutauschen, Fragen zu beantworten, abzurunden, dass wir dieses Wochenende gut dann beschließen können. So darf ich gleich wieder Erich Neumann selber zu Wort kommen lassen im zweiten Teil seines Eranos-Vortrages von 1958, Frieden als Symbol des Lebens.
In der Auseinandersetzung zwischen dem Ich und dem Unbewussten kommt es zu einer Wandlung der Gesamtpersönlichkeit, in welcher der anfangs noch vorhandene Gegensatz zwischen Bewusstsein und Unbewusstem sich zu verändern beginnt. Im Laufe dieser Entwicklung, die als Integrations- und Zentrierungsprozess beschrieben worden ist, bildet sich etwas, das im Vor und Zurück der Kämpfe, im gewonnenen und wieder verlorenen Frieden, als Mitte der Wandlung, auch jenseits der Wandlung existiert. Diese Bildung oder Sichtbarwerdung eines ruhenden Pols ist Ausdruck dessen, dass das Ich sich auf etwas zu stützen beginnt, das von Anfang an vorhanden, erst allmählich sich in seiner fundamentalen Wirklichkeit offenbart. Mit dem Auftauchen des Einen, der Einheit des Selbst, tritt ein neues Friedenselement und eine neue Ordnung in Erscheinung. Diese Ganzheit, die nichts mit dem kleinen Frieden des Bewusstseins zu tun hat, ist die Wurzel des größeren Friedens, der als Ziel der Gegensatzvereinigung innerhalb der Psyche sichtbar wird. Diese Ausgleichsfunktion, welche das Ganzsein der Psyche intendiert, manifestiert sich als Zentroversion auch darin, dass sie dem Ich als ein zentrales Ordnungsprinzip erscheint. So heißt es in der Alchemie, diese Mitte sei der Mediator, der unter den Feinden oder Elementen Frieden stiftet. Durch dieses Zentrum oder durch das diesem Zentrum zugeordnete Ganzheitsfeld wird die Psyche zu einem Einheitsterritorium, in dem nun der schöpferische Frieden des Fließgleichgewichts herrscht. Das Sichtbarwerden der Mitte des Selbst als und im Zentrum der Psyche gilt als Endstadium des Individuationsprozesses. Mit ihm scheint in gewissem Sinne die Persönlichkeit zu ihrem individuellen Frieden gekommen zu sein. Zwei Fragen stellen sich hier. Erstens, gibt es dieses zu seinem Frieden kommen überhaupt? Und was heißt es? Die zweite andere Frage aber lautet, ist ein solcher Frieden überhaupt erlaubt? Ist nicht jeder Frieden in unfriedlicher Zeit ein sich heraushalten, das dem fundamentalen Zusammengehören des Individuums mit dem Du des Mitmenschlichen und mit der Zeit, in die es hineingeboren ist, widerspricht? Auch das Mandala ist eine Festung. Auch die psychische Ganzheit, die es repräsentiert, ist ein abgegrenztes Territorium, für das die gleichen Gesetze des Friedens und des Krieges gelten, und für das Territorium des Bewusstseins. Das Kompensatorische des Mandala ist die Rettung für eine zerfallene und bedrohte Psyche, die Integration der Alchemie, der Wandlungsweg für den Menschen, der seiner natürlichen Integration durch die Betonung und Überbetonung seines Ich und seines Bewusstseins verloren gegangen ist. So ist das Mandala ein Mantra, ein Instrument. Als kollektives Bild, wie als spontanes Produkt der Psyche, intendiert es Heilung, Ganzheit und Frieden für den kranken, nicht ganzheitlichen und friedlosen Menschen. So wie das Ich und das Bewusstsein Produkte der Psyche sind, die sie als zentrierende und ausgleichende Kraft gegen das Gegeneinander der vereinzelten Triebe und Instinkte geschaffen hat, sind das Mandala und das Bild des Selbst Produkte der Psyche, die sie als zentrierende und ausgleichende Gegenkräfte schafft, um das Auseinanderfallen von Bewusstsein und Unbewusstem zu verhindern. Das Teilhaben des Ich und dadurch der erlebenden Gesamtpersönlichkeit am Symbol der Ganzheit gibt Frieden, ist ein Weg der Zentrierung und Festigung, durch den der Mensch gegenüber den auflösenden Kräften von außen und innen, oben und unten gesichert wird. Deswegen ist das Mandala als Festung und Stadt, als Temenos und sakrales Territorium, die ausgegrenzte Friedensstätte inmitten einer vom Krieg der Gegensätze durchtobten Welt. Diese Ähnlichkeit zwischen dem Festungscharakter des Mandala und dem des Bewusstseins ist keineswegs zufällig. Und wir müssen oft, sowohl beim Primitiven wie bei Kindern und Kranken, das schützende Mandala als schützendes Bewusstsein, seine Mitte als das sakrale Ich im Zentrum des Bewusstseins deuten. Denn auch das Ich mit seinen vier Funktionen des Bewusstseins ist die Mitte des Kreises, der Ausgleich der Gegensätze, der Punkt des Mittlers und der Herr des Friedens. Dass die Ich-Selbst-Zusammengehörigkeit das zentrale Phänomen des Psychischen ist, manifestiert sich auch in dieser Doppelbedeutung des Mandala und seines Zentrums. Aber das Bild der Festung, des abgeschlossenen und zu verteidigenden Territoriums, ist nur eines der Bilder für das Mandala, nur eines der Symbole für das Bewusstsein und die psychische Ganzheit. Hier wie dort ist der Abwehrfrieden, sei es der kleine des Bewusstseins oder der größere der Psyche, nicht die höchste Form des zu Erreichenden. Ein schöpferischer Frieden und die Möglichkeit seiner Erweiterung ist an die Offenheit des Systems, damit aber auch an die Möglichkeit seiner Gefährdung gebunden. Offen sein in der ganzen Persönlichkeit, als Offenheit des Ganzen, dem Ganzen gegenüber, ist fast identisch mit einer Preisgabe, die nicht nur einem sich aufmachen, sondern auch einem sich aufgeben und sich freigeben gleicht. Wie ist es aber möglich, dass dieses sich aufgebende Offenheit nicht Auflösung und Untergang ist? Das offene und sich preisgebende Ich des Bewusstseins hat seine unsichtbare Stütze an der Ganzheit der Psyche, deren Symbol das Selbst ist. Worauf stützt sich aber die sich öffnende und preisgebende Psyche? Was geschieht dem offenen und schöpferischen, das heißt aber auch gefährdeten Mandala? Wie kann dies preisgegebene geschützt, dass den Gegensätzen der Mächte, Götter und Dämonen offene in Frieden bleiben? Was macht die goldene Blüte der Mitte unantastbar, während alle anderen Blüten der Wirklichkeit jedem groben Zugriff zum Opfer fallen? Das Endstadium der psychischen Entwicklung ist immer damit verbunden, dass die Persönlichkeit nicht nur Frieden, sondern auch Sinn gefunden hat. Sinn und Sinnfindung scheinen zunächst an Ich und Bewusstsein gebunden, als Sinnerfahrung und als Sinngebung, als aktive, heroische Verwandlung des chaotisch Sinnlosen und Zufälligen, als Sinngebung des anscheinend Sinnlosen. Aber diese heroische Aktivität ist dem Übergewalt einer Wirklichkeit nicht gewachsen, die durch eine Erfahrung, an der nur das Bewusstsein teilhat, nicht gefasst und gebändigt werden kann. Nur der Einsatz der Gesamtpersönlichkeit und auch der kaum reicht aus, um das Unbewältigbare zu bewältigen. Dieser Einsatz der Gesamtpersönlichkeit erfolgt in dem Prozess der Auseinandersetzung des Ich mit dem Unbewussten, das zugleich die Welt ist. In ihr wandelt sich die Sinngebung des Bewusstseins zur Sinnfindung der Persönlichkeit, und erst mit diesem Auftauchen eines gefundenen Sinns kommt etwas zur Ruhe, das bis dahin immer in Unruhe war, nähert sich etwas, das immer von der Sehnsucht nach Frieden getrieben war, diesem Frieden selber. Dieser zentrale Frieden der Ganzheit ist die Frucht eines Wachstumsprozesses, der seine Wurzeln in der Zeit und in der Welt hat, dessen Frucht aber ins Zeitlose reicht und in eine Wirklichkeit, die als Einheitswirklichkeit jenseits von außen und innen, von Raum und Zeit lebendig ist. Auch dieses Wachstum ist, wie jedes, dauerndes Strömen, dauernde Bewegung, Aufbau und Absterben, Krieg und Frieden zugleich. Obgleich sich in unserem wie in jedem Organismus fortlaufend dieser Krieg zwischen Leben und Tod, Aufbau und Zerfall ereignet, sind wir als Ganzheit jenseits davon im Frieden einer gleichgewichtigen und gegenstrebigen Harmonie. Der Gegensatz vom Sein des Friedens und dem Seienden der Gegensätze oder der von Sein und Werden ist hier nicht gültig. Denn unsere paradoxe Wirklichkeit ist immer beides zugleich oder besser eines im anderen. Diese Einheit des einen im anderen wird deutlich im Symbol des Kreises als eine Einheit von Mittelpunkt und Peripherie. Das Zentrum des Seins im Frieden ist eine Peripherie der Gegensätze im Krieg, des dialektischen Lebens in der Zweiheit oder Vierheit zugeordnet und mit ihr zu einer Ganzheit verbunden. Diese Einheit innerhalb des Gegensätzlichen ist sowohl ein A priori, ein von vornherein mit dem psychoorganischen Dasein gegebenes, wie die Frucht eines Wachstums. Auch die unindividuierte Psyche fällt nicht auseinander. Ja, der unbewusste und primitive Mensch, ebenso wie das Kind, sind ganzheitlicher in ihrem unbewussten Funktionieren als der erwachsene abendländische Mensch. In ihnen ist die a priorische Ganzheit eines ursprünglichen Friedens lebendig, welche mit der Einheit jeden lebendigen Daseins ins Dasein tritt. Dieser Frieden des Ursprungs, in seiner durch keine Bewusstsein gestörten Selbstverständlichkeit, verschwindet zwar mit dem Auftauchen des Ich-Bewusstseins, welches das Leben als Kampf der Gegensätze erfahren muss, bleibt aber in Wirklichkeit unverloren, weil er als Sternbild der Psyche jenseits von seinen Auf- und Untergängen existiert. Die Erfahrung dieses Friedens und die Rückerinnerung an sein ewiges Dasein scheint mit der Erfahrung der Mitte zusammenzugehören, welche nicht nur als Mittler zwischen den Gegensätzen sichtbar wird und als Ursprung und Quelle des Strömenden, sondern auch als Ziel und Ozean, in welchen dies Strömende mündet. Aber ist diese Rückerinnerung des ursprünglichen Friedens zu erreichen? Denn dass es weder um den kleinen Frieden des Bewusstseins noch überhaupt um irgendeine Form eines sich heraushaltenden Abwehrfriedens gehen kann, ist ja wohl deutlich geworden. Und als Abwehrfrieden erscheint auch die Form des Mandala als Festung, dessen Geschlossenheit als Verteidigung und Systematisierung der Ganzheit das schützen soll, was als Zentrum in der Mitte des Mandala erscheint. Was aber ist dieses Zentrum, das wir als Ich und als Selbst zu bezeichnen gewohnt sind? Und was ist hier zu verteidigen? Die Ich-Selbst-Verbundenheit des Menschen steht grundsätzlich in der Paradoxie, die vom Bewusstsein als Identität und Nicht-Identität mit sich selber erfahren wird. Das Sich-Fremd mit sich nicht identisch sein, indem der Mensch sich auf sein Selbst als auf ein Du stützt, das als Nicht-Ich das ganz andere ist und doch er selber ist als das Selbst. Diese Paradoxie besteht für das reflektierende Ich, ist aber für das schöpferisch-spontane Dasein ungültig. Ohne das Fundament des Ich im Selbst und ohne den schöpferischen Quellpunkt des Selbst im Ich könnte dieses niemals schöpferisch sich eröffnen und aus sich heraustretend sich als Selbst zugehörig erfahren. Was heißt dann aber noch Zentrum und Zentriertheit, wenn ich als Ich gar nicht Ich bin und wenn ich nur als mich aufgebendes Ich, ich selber werde? Und was ist dieses Selbst, dessen Ich bin, der ich bin, zwar jenseits des Ich existiert, aber nur in der Verbundenheit zu einem Ich sich offenbart und das ein existierendes erfahren wird? Das Wesen unseres Daseins als eines Ich-Selbst-Seins beruht so fundamental auf dem Offensein, dass sich verschließen zugleich ein sein Wesen verlieren bedeutet. Das heißt, ein Mensch, der sich nur als Ich erfährt, geht damit seiner eigentlichen Existenz als einer Ich-Selbst-Einheit verlustig. Andererseits aber wird das Ich erst in der Abgrenzung sich seiner als eines Ich bewusst und kann das Selbst als Selbst erfahren. Ohne Abgrenzung und Territoriumsbildung sind kein Bewusstsein und kein Ich denkbar. Aber in dieser abgrenzenden Erkenntnis und Deutlichwerden wird das Erkannte zugleich verloren. Wird in der sich öffnenden und die Abgrenzung aufgebenden Lebendigkeit die schöpferische Einheit wirksam ist, aber unreflektiert bleibt. So kann es zunächst so scheinen, als ob auch hier das uns immer wieder begegnende Gesetz der unscharfen Relation herrscht, nachdem wir das Ich-Selbst-Phänomen entweder festlegend und fälschend beobachten und bewusst machen oder aber es in unserer offenen schöpferischen Existenz sein, aber nicht bewusst machen können. Damit erhebt sich die Frage, ob unsere Ich- und Ich-Selbst-Erfahrung wirklich der eines Zentrums entspricht, wie es uns durch das archetypische Symbol des Kreises nahegelegt wird, und ob nicht auch diese im wahren Sinne des Wortes Festlegung, so sinnvoll und verständlich sie auch ist, uns begrenzt. Als Abwehrformel der Konzentration und Zusammenfassung ist das Kreissymbol unübertrefflich. Als Symbol des schöpferischen Lebens aber ist es ungenügend und ergänzungsbedürftig. Das Lebendige, als das wir uns erfahren, ist nicht punktförmig und nicht oder doch nicht nur als ein Zentrum. Und wenn wir von uns als von einem Ich sprechen, meinen wir in Wirklichkeit zwar etwas, das Gestalt ist, das aber als lebendige Gestalt neben dem Gestaltbegrenzenden und Gestaltbegrenzten der Ganzheit immer auch deren strömende Offenheit enthält. Auch hier hat das griechische Erbe der Formüberbetonung das abendländische Denken über den Menschen falsch festgelegt. Während ich früher niemals verstanden habe, was der Osten mit seiner Behauptung meint, es gäbe kein Ich, begreife ich allmählich die Berechtigung des Protestes, der in dieser Aussage steckt, immer mehr. So wie der Organismus zentriert ist, ohne dass wir von einem Zentrum in ihm wüssten, ist auch die Psyche eine zentrumsfreie Ganzheit, das heißt als Feld, eine ganzheitliche und hierarchische Ordnung, für welche das geometrische Symbol des Kreises mit dem Zentrum sich als Vereinfachung anbietet, weil dieses Bild für das Bewusstsein leichter fassbar ist als die Unanschaulichkeit des Feldes. Das bedeutet nicht etwa, das Mandala sei kein adäquates Symbol der Psyche. Die Psyche, welche dieses Symbol nicht nur produziert, sondern ihm immer höchste sakrale Bedeutung zuspricht, irrt sich nicht. Aber wir müssen vielleicht mehr, als wir es bisher gewohnt waren, das Mandala auf der einen Seite als ein Schutz-, Konzentrations- und Abwehrsymbol verstehen, auf der anderen seine Bedeutung als das interpretieren, was ich als den anthropozentrischen Akzent der Bewusstseinsentwicklung bezeichnet habe. Der Mensch orientiert sich in der Welt zunächst, indem er sie auf sich hinordnet, sich als Mitte in ihr ansetzt und den Mittelpunkt dieser Orientierung als Ich bezeichnet und erfährt. Auch wenn er darüber hinaus sich in der Ebenbildlichkeit als Ich selbst zu erfahren beginnt, erfährt er das Göttliche als ein schöpferisch die Welt und den Menschen Machendes, das heißt als kreatorischen Mittelpunkt, dem das Menschliche als Homo Creator und als Homo Faber, als ein die Welt verwandelndes und als ein weltschaffendes Wesen entspricht. Mit dieser Bedeutung des Zentrums hängt verständlicherweise die Tendenz zusammen, das so Erfahrene und Erfahrende als eine Person, das heißt menschenähnlich, zu erfassen und zum Beispiel überall das personale Ich da anzusetzen, wo in Wirklichkeit der Mensch gemeint ist. Die personale Auffassung der Gottheit folgt dem gleichen Gesetz. Und wir sagen oft der Gott und die Göttin, wo das Göttliche gemeint ist. Das Verbot, sich ein Bildnis zu machen, entstammt der Einsicht, dass jede Personalisierung als Menschenähnliches dem göttlichen Luminosum gegenüber inadäquat ist. Analog dazu haben wir an anderem Orte darzustellen versucht, dass das Selbst psychologisch eher als ein dirigierendes Feld aufzufassen wäre, das sich aber von der Ich-Struktur des Bewusstseins aus im Bild des personalen Zentrums manifestiert. Mit dem Auftauchen einer Ganzheit ohne Zentrum wird die Geschlossenheit des Kreises als Gefängnis gegenüber einer Offenheit erfahren, in welcher das Strömen schöpferische des lebendigen Daseins in adäquaterer Weise erhalten bleibt. So wie die lebendige Ganzheit eines Baumes stärker ist als die des geometrischen Kreises, die Harmonie einer Landschaft stärker als die eines nur symmetrischen Gebildes, ist der Mensch in seiner kreatorischen Offenheit lebendiger als in seiner pseudozentrierten Geschlossenheit, die oft genug Verschlossenheit verbirgt. Die vereinfachende Orientierung, indem wir das Ich als Zentrum des Bewusstseins, das Selbst als das der Psyche ansehen, bleibt für die psychologisch-mikrokosmische Betrachtung gültig. Für sie gilt auch die Ich-Selbst-Achse der Persönlichkeit. Für die makrokosmische aber, in welcher der Mensch als ein in der Welt und darüber hinaus in der Einheitswirklichkeit existierendes Dasein erfasst wird, müssen wir, um im Bilde zu bleiben, die Achse öffnen, als ob sie ein Rohr wäre, durch welches das schöpferische Leben ein- und ausströmt. Das gleiche Leben, das im Ganzheitsfeld der Einheitswirklichkeit wirkt und das wir dort personifiziert als schöpferische Gottheit verehren, wird uns im Ganzheitsfeld der Psyche als Selbst, in dem des Bewusstseins als Ich fassbar. Wenn wir auf diese Weise den offenen Zusammenhang des Seins erfahren und zu formulieren suchen, wird die für das Verständnis der psychischen Struktur notwendige Orientierung am Zentrum nicht aufgehoben, sondern nur relativiert. Die menschliche Persönlichkeit wird von ihrem schöpferischen Aspekt her erfasst und in den Offenheitszusammenhang gestellt, in dem sie überhaupt erst existenzfähig ist. Dann aber überwiegt der schöpferische Überflusscharakter des Lebens in dieser Erfahrung so stark, dass ihm gegenüber die Angriff- und Verteidigungsterminologie des Lebens als eines Kampfes zurücktritt, obgleich sie niemals ausgelöscht werden kann, da sie zum Wesen des Lebens gehört. In dieser Offenheit der Persönlichkeit als eines Daseins, in welchem die Ich-Selbst-Zusammengehörigkeit als ein offen kreatorisches in der Welt, als einer offenen Welt existiert, kommt es zu einer neuen Form der Friedenserfahrung, deren unterste Stufen wenigstens zeitweise auch uns zugänglich sind. Diese Offenheit des Friedens ist im Gegensatz zu jedem sich distanzierenden Abwehrfrieden nur in der Fülle und Bejahung des Lebens möglich. In der Offenheit des Annehmens wirkt ein Jenseits der Gegensätze, in dem der Mensch mit dem Lebensstrom, dessen Gefälle durch die Gegenstrebigkeit des Ja und Nein konstelliert wird, mitschwimmt, ohne sich mit der einen oder anderen Seite festhaltend zu identifizieren. Das Offensein dem Durchströmenden gegenüber setzt zwar die Gestalt Einheit der Persönlichkeit voraus, aber das reflektierende und stellungnehmende Ich ist eingebaut in die höhere Ordnung, für welche der Strom wichtiger ist als das Rechts und Links seiner Ufer. Die Unabhängigkeit dieses Offenseins ist Ausdruck eines mit dem Frieden verbundenen Wissens, dessen Grundlage die Offenheit dem Strömenden gegenüber ist. Während das Bewusstsein, wie ein vom Ich ausgehender Lichtstrahl, nur Ausschnitte der Welt anleuchten kann, ist das Wissen, das zu diesem Frieden gehört, eher eine alles gleichmäßig beleuchtende und in sich unveränderliche Lichtquelle. Hier beginnt, so scheint mir, für den Europäer der Zusammenhang von Offenheit und Leere in einem neuen und positiven Sinn deutlich zu werden. Dieses unabgeschlossene, sich dem Leben ausliefernde Offensein ist als freigelassene Spontaneität fast nur negativ zu beschreiben. Wenn Buddhas Unbesiegbarkeit im Kampf mit den Dämonen sich darin äußert, dass der Thron, den sie angreifen, leer ist, dann sind wir zunächst geneigt, diese Leere als Uneingreifbarkeit der asketisch weltaufgebenden Meditation zu verstehen. Aber die Faszination und Bereicherung des uns Unverständlichen im Zen besteht vielleicht gerade in dem uns eröffnenden Anstoß, der uns die Leere als Fülle, das Offene als strömenden Reichtum und die Fülle als Leere, das strömende Leben als Einheit des Unfassbaren und Unsichtbaren erfahren lässt. Diese Leere gleicht dem Äther der alten Physik, welcher die Basis alles physikalischen Geschehens war und dessen Schwingung die Grundlage des Lichts bildete. Ob es nun der Äther ist oder die Luft, immer ist es symbolisch ein unsichtbar Bewegtes, ein Leeres, die Essenz, die sich im Geruch der blühenden Welt uns anbietet, die in der Melodie Krishnas und der Zauberflöte schwingt oder in dem Säuseln des Windes, in dem die Gottheit sich offenbart. Indem wir als Offene von dieser bewegten Leere bewegt werden, erfahren wir das Leben als ein in einem freischwebenden Frieden suspendiertes Dasein. Dieser Frieden, den man als Tao oder wie auch immer bezeichnen mag, wird als ein Weltzustand durchsichtig, der das bewegteste und blutigste Böse, ebenso wie die Ruhe der Steine und die Schönheit des Lebendigen durchdringt. Vielleicht lässt sich so die Aussage des Zen erfüllen, dass alle Dinge von Ewigkeit in Ruhe sind. Wobei in der Paradoxie der Einheitswirklichkeit diese Ewigkeit der Ruhe von dem ewigen Strom des Werdens und Vergehens in keiner Weise beirrt wird. Es ist wie mit dem Bild der Welle, die wir als Längswelle wie eine fortlaufende Bewegung sehen, von der wir aber trotzdem behaupten, sie bestehe aus schwingenden Punkten, die ihren Ort nicht verlassen. Unser Bewusstsein sieht eine an sich unreale Bewegung, die Längswelle, nicht aber die ewig bewegte Ruhe des einzelnen Punktes. Das offene Anteilhaben an der Welt des Werdens ist die Voraussetzung für das ebenso offene Anteilhaben an dem Frieden des Ursprungs, in dem alle Dinge von Ewigkeit in Ruhe sind. Auch hier gilt das Wortlaut Sees von der Mitte des sich drehenden Rades, die innerhalb eines Kreislaufs in Ruhe bleibt. Die Unabhängigkeit vom Auf und Ab des Kreislaufs besteht nicht darin, sich von ihm zu distanzieren, sondern sich im Zentrum der Bewegung aufzuhalten. Dieses nachgebende Mitmachen ist in den körperlichen Techniken wie in dem Jiu-Jitsu Japans, ebenso wie in der künstlerischen Technik, zum Beispiel des Tuschmalens, das wesentliche Moment. Dabei setzt das im Zentrum der Bewegung sein, die dauernde Offenheit eines Wachheitszustandes voraus, in dem das Bewusstsein freischwebend suspendiert, nicht aber zielhaft ausgerichtet ist. Dieses wache Offensein ist mit einer absoluten Spontaneität in der Bezogensein verbunden, die ein unabreißendes, durch keine Intervention der Reflexion gestörtes Strömen zwischen Welt und Mensch herstellt, dem unmittelbaren Antwort geben, auf das die Zen-Meister so entscheidendes Gewicht legen. Das lateinische Wort für Frieden ist Pax. Es ist von gleichem Stamm wie das deutsche Wort Fuge, im Sinne von fügen, zusammenfügen, lateinisch compages, Fuge. Das Zusammengehörende und zueinander Passende fügt sich aneinander und das zusammenpassend Gefügte ist im Frieden. Sich fügen bedeutet hier sich an das Passende anpassen. Und Fügung ist das Schicksal, das mit mir zusammengehört und zu mir passt. Dieser Stamm, Feng, gehört zu Fagor, passend, und zu Fagar, fair, schön. Angepasst, zusammengefügt sein, heißt im Griechischen Harmonizai. Es ist das Verb, dessen Substantivform Harmonie ist. Im Frieden sein, in Harmonie sein, im Tao sein, bedeutet sich der Fügung fügen. Dieses in Übereinstimmung, in Harmonie sein, gibt Frieden in der zentralen Bedeutung des Wortes Zufriedenheit. Es ist eine Übereinstimmung sein des Menschen als eines offen Bewegten mit dem lebendig Bewegten und Bewegenden. Diese Übereinstimmung als ein welt- und selbstoffenes Angepasst- und Eingefügtsein bedeutet zugleich ein im Frieden sein, nicht nur im Frieden mit sich, sondern auch im Frieden mit der Welt. Dieses im Frieden sein mit der Welt fordert weder, sich ihr zu entziehen, noch darauf zu verzichten, aktiv und verändernd in sie einzugreifen. Es fließt die Möglichkeit des Verzichts auf ein Eingreifen in einer bestimmten Situation und die Möglichkeit eines Rückzuges ebenso ein, wie die Notwendigkeit, sich in die Mitte der Gefahr zu begeben. Das Entsprechende zu tun, heißt charakteristischerweise etwas mit Fug und Recht, das heißt eingepasst und richtig zu tun. Erst dieses Zusammengefügtsein der Harmonie ist Ausdruck des Friedens in der Übereinstimmung mit dem schöpferischen Dasein. Diese höchste Form des Friedens ist im Gegensatz zu der unschöpferischen, selbstzufriedenen Zufriedenheit schöpferische Anteilnahme an der jeweiligen Zuständigkeit des Lebens ebenso wie schöpferische Unabhängigkeit von. Das heißt, sie bedeutet eine Form der Autarkie, in der das schöpferische Leben sich selbst als Quelle und als Strom erfährt, der in seinem Lauf durch die Welt die verschiedensten Landschaften durchströmt, ohne dadurch in seinem Strömen gehindert zu werden und zugleich die verschiedensten Bilder der Welt in sich spiegelt, ohne dadurch seine eigene Durchsichtigkeit zu verlieren. Mit dem Wort Autarkie, das griechisch identisch ist mit Zufriedenheit, kommen wir in die gefährliche Nähe der stoisch-quietistischen Abwehrphilosophie der Weisheit. Aber die wahre Autarkie steht im Gegensatz zu derartigen Versuchen, sich aus der Welt herauszuhalten, um in Frieden gelassen zu werden. Platos Beschreibung der Autarkie im Timaeus lautet: Und in kreisförmigem Umschwung sich drehend, ward es so hingestellt, als das eine und ganz auf sich beschränkte Weltall durch seine Vortrefflichkeit imstande, an dem Umgang mit sich selbst Genüge zu finden und niemandes anderen zu bedürfen, in ausreichendem Maße mit sich selbst bekannt und befreundet. Von dem autarken Wesen der Welt, als dem ringförmig in sich geschlossenen Ouroboros, heißt es im gleichen Werke, vermöge ihrer kunstvollen Bildung nämlich, macht sie ihre eigene Zersetzung zur Quelle ihrer eigenen Nahrung. Und all das Leiden und Tun vollzieht sich in ihr selbst und durch sich selbst. Diese Autarkie der Natur zu erlangen, setzt für den Menschen voraus, dass er wie die Natur selber wird, dass er den Abgeschlossenheitsakzent seiner Persönlichkeit als seiner Ich-Selbst-Festung aufgibt und in offenem Fließgleichgewicht ein Teil der Welt wird, den sie als sich wandelndes Tau durchströmen kann. Mit dieser höchsten Durchlässigkeit wird der Mensch Teil der Einheitswirklichkeit, fügt sich außen und innen zusammen und beides offenbart als ein und dasselbe seinen Sinn. Wo dieser Zustand erreicht wird, herrscht der Frieden des Ursprungs. Dieser wiedererlangte Ursprungsfrieden wird aber von einem Wissen begleitet, das der archaischen Partizipation Mystik, der unbewussten Teilhabe an der Welt, fehlt. Zu diesem Wissen zu gelangen, das ein Ausdruck der großen Erfahrung ist, von der wir im Zusammenhang mit dem Wesen des Schöpferischen gesprochen haben, gibt es viele Möglichkeiten. Auf einige von ihnen, in denen die Einheit von schöpferischem Frieden und begleitendem Wissen lebendig ist, wollen wir kurz hinweisen. Jung hat in seiner bedeutenden Arbeit Theoretische Überlegungen zum Wesen des Psychischen gesagt, der Archetyp bestimme den Ablauf der Gestaltung mit einer Art Vorwissens oder im a priorischen Besitze des Zieles, welches durch den Zentrierungsvorgang umschrieben wird. Dieses Vorwissen ist nicht nur für einen bestimmten Archetyp charakteristisch, sondern es gehört als das absolute Wissen, auf das Jung in der gleichen Arbeit hingewiesen hat, zur archetypischen Welt überhaupt. In der Übereinstimmung mit der archetypischen Welt und dem a priorischen Wissen erfährt der Mensch sich im Tao und kommt zu einem Gefühl des Friedens, in dem die Übereinstimmung von innen und außen zur entscheidenden Erfahrung wird. Die Berührung mit dem archetypischen Wissen löst beim Menschen eine Daseinsgesichertheit aus, die ihm sonst fehlt und deren Fehlen ihn in dauernder Unruhe hält. Es ist eine Form des Richtigseins, die nicht nur überwältigend luminos ist, sondern auch ein Gefühl der Selbstverständlichkeit und des Angekommenseins auslöst, die alles Dramatische ausschließt. Je stärker diese Erfahrung wird, desto mehr erweist sie sich als eine Gestimmtheit lebendigen Übereinstimmens, welche mit Stille, Heiterkeit und Frieden verbunden ist. Dieses übereinstimmende Bewegtsein kann ein Krank und ein Gesundwerden ebenso begleiten wie eine Krise oder ihre Lösung. Am leichtesten lässt sich das vielleicht an der Erfahrung der Übereinstimmung eines I Ching-Orakels mit dem dabei und danach sich Ereignenden nachweisen. Unabhängig davon, ob das Orakel positiv oder negativ ist, unabhängig vom Zeichen seiner Bedeutung, seinen Akzenten und Wandlungsformen, löst dieses sich in Übereinstimmung befinden das aus, was wir als Stille, Heiterkeit und Frieden bezeichnen. Damit, dass der I Ching Antwort gibt und dass diese Antwort als sinnvoll, als passend erfahren wird, erweist sich das Individuum als in eine Ganzheit eingefügt, deren Fügung es sich fügt. Aber dieses Sich-Fügen ist kein Tun und gewiss nicht ein Tun des Ich und des Bewusstseins, sondern es ist ein Sich-Vorfinden. Man entdeckt sich in seiner selbstverständlichen und fraglosen Zugehörigkeit zum Ganzen der Welt und man erfährt, dass man jenseits von sich als einem Ich nicht nur dazugehört, sondern zutiefst. Das heißt, da, wo man existiert, aber mit seinem Bewusstsein nicht hingelangen kann, dieses sich wandelnde Dasein ist. In diesem Übereinstimmen mit der archetypischen Welt wird evident, dass man mit zu den Dingen gehört, die von Ewigkeit her in Ruhe sind. Das heißt, man erfährt sich jenseits von unfriedlicher Zeit und von der jeweiligen Konstellation des Daseins als eingefügt und frei zugleich. Dabei erweisen sich die mit den Symbolen Stille, Heiterkeit und Frieden beschriebenen psychischen Zustände gleichzeitig als Zuständigkeiten der Welt und des Seins. Das in offener Übereinstimmung zum sich wandelnden Ganzen befindliche Dasein ruht in Frieden. Es ist bei sich und ungestört, ungestört auch durch die unendliche Wandlung der Wandlungen, die sich an ihm vollziehen und in denen es sich vollzieht. Deswegen ist dieser Frieden auch still. In ihm atmet das schöpferisch Lebendige als Bewegung, die in paradoxer Weise von ihrer eigenen Bewegtheit nicht beunruhigt und aus ihrem Stillesein nicht vertrieben wird. Deswegen erscheinen als Symbole dieser Konstellation das Licht und die Leere. Das Licht, das alles im schöpferischen Auf und Ab sich Wandelnde beleuchtet, ohne durch diese Wandlung verändert zu werden. Und die Leere als Raum, in dem die Wandlungen zwar Stadt haben, ohne dass er aber durch diese Wandlungen gefärbt und gefüllt werden könnte, denn immer bleibt die Leere des Raums das Umfassende, in dem das Wandelnde sich wandelt. Licht und Raum erscheinen hier nicht als Symbole der körperlich-materiellen Welt, sondern als Symbole des Geistes. Dass dieses Geistige aber nichts abstrakt Begriffliches bedeutet, verrät uns unsere eigene Erfahrung des in Übereinstimmung Seins. Wir erfahren unsere Psyche und die Welt als eine im Frieden und in der Stille zusammengeschlossene Einheit. Nicht nur wir selber, auch die Welt als Einheitswirklichkeit existiert im Frieden und in der Stille. Ja, fast scheint es, dass wir erst zu unserem Frieden und unserer Stille kommen können, wenn wir der Wirklichkeit gegenüber offen genug geworden sind, um ihren Frieden und ihre Stille in uns ein- und durch uns hindurchgehen lassen zu können. In diesem Frieden ist das schöpferische Offensein lebendig und die Bewegung dieses in Übereinstimmung Seins ist frei und in höchstem Sinne spontan. Es besteht kein Widerspruch darin, offen in der Stille des Ganzseins zu ruhen und bewegt und beweglich dem Spiel der Gegensätze zu folgen. Eine solche Heiterkeit des Stillseins kann deswegen auch in schwerer seelischer Not, ja in Situationen echten Nicht-Weiterwissens auftauchen. Denn in diesem Stillesein ist der Frieden einer höheren Einsicht lebendig, dass es trotz alledem so, wie es ist, richtig ist. Deswegen ist auch in unserer unfriedlichen und oft genug zur Verzweiflung anlassgebenden Epoche dieser Frieden für den Einzelnen erreichbar, ohne dass er sich deswegen vom Leben und der aktiven Anteilnahme an ihm zurückziehen könnte und dürfte. Die Erfahrung des in Übereinstimmung Seins des Menschen ist die Erfahrung seiner Übereinstimmung mit der Natur, nicht aber mit jeder Form der menschlichen Gesellschaft. Die Natur ist immer von dem nicht wissenden Wissen erfüllt. Ihr schöpferisches Leben ist stets in die Einheit einer Ordnung eingefügt, mit der in Übereinstimmung zu sein, das selbstverständliche Dasein alles Natürlichen ausmacht. So wie im Buch der Wandlungen auch das außerhalb des Tao-Seins dem Gesetz dieses Tao untersteht, ist die Natur auch da, wo sie Unnatur ist, das Tao selber, als Wirklichkeit des sich in Wandlung bewegenden Lebens. Deswegen ist sie ihrem Wesen nach im Frieden und in der Stille, und das Tosen des Wasserfalls und das Dröhnen des Feuers ist in diesem mit sich selber übereinstimmen ebenso Frieden und Stille wie die Ruhe des Sees oder der Zug der Wolken. In diesem im Tao-Sein der Natur verwirklicht sich das Schöpferische als eines von innen bewegender und im Innen bewohnender Geist des Lebendigen. Weil diese Einheit von Leben und Geist in der Natur als Tao zugleich ein sich im Frieden befinden ist, bedeutet sich mit der Natur verbinden, in sie eingebettet sein und mit ihr gehen, sowohl zum Frieden wie zum Geist kommen, der diesen Frieden belebt. Weiter, das Ich-Bewusstsein der Natur als Welt, wie als Unbewusstes, sich abhebend entgegensteht, muss der Mensch, um zur Natur und ihrem Frieden kommen zu können, gewandelt und sein Ich-Bewusstsein relativiert werden, damit er den Anschluss an seine eigene große Natur als Ich selbst und an die noch größere Natur, von der die Seine ein Teil ist, wiederfindet. In diesem Frieden aber, in dem der wahre und eigentliche Stand des Seienden zur Erfahrung des Menschen kommt, werden Frieden und Stille als ein der Natur innewohnendes Geist Seelisches durchsichtig, das uns als Heiterkeit anspricht. Heiter ist seiner Sprachwurzel nach ursprünglich der wolkenlos klare Himmel. Zu ihm gehört das Substantiv Heit als Art, Wesen, das wir aus der abstrakten Zusammensetzung der Worte mit Heit kennen. Aber auch der indogermanische Stamm Ketu, der Strahlen, Helle und Leuchten bedeutet. So ist der Himmel als das ungetrübt aus sich selber Leuchtende das echte Symbol der Heiterkeit. Hier wird das Zusammengehören von Himmel, Licht und Leere durchsichtig. Es heißt im tibetanischen Totenbuch, dein eigenes Bewusstsein, leuchtend, leer und untrennbar von dem großen Strahlungskörper, hat weder Geburt noch Tod und ist das unveränderliche Licht. Es wird jetzt vielleicht klarer geworden sein, dass das, was hier mit Bewusstsein übersetzt worden ist, nicht dem entspricht, was wir normalerweise Bewusstsein nennen. Erst in seinem verwandelten Zustand erweist sich unser Bewusstsein als Teil dieses frei schwebenden und alles Geschehenden begleitenden Wissens, das Frieden, Stille und Heiterkeit ist, ebenso wie es leuchtend ist und leer. Die schöpferische Bewegtheit seiner Wandlungen ist in ihm enthalten, wird von ihm bestrahlt, ohne den Frieden seiner Wirklichkeit zu trüben. Dieses bestrahlte und zugleich aus sich strahlende Dasein der Welt aber erscheint uns als Schönheit. Und in der Kunst wird uns das Wesen der Welt als Schönheit zur großen Erfahrung. Aber ist es nicht reine Willkür, das unendliche Meer dessen, was Kunst ist, mit dem Symbol der Heiterkeit in Verbindung zu bringen? Was hat die Tragödie, die Gotik, was haben indische Plastik und Picasso, was Shakespeare und Kafka mit Heiterkeit zu tun? Vergessen wir nicht, auch wenn wir die Essenz des Lebens als Heiterkeit, Stille und Frieden zu verstehen versuchen, bedeutet das nicht, dass Tod und Unglück, das Böse und Leiden nicht vorhanden wären. Und wenn wir von Schönheit reden, so verbinden wir immer, wie ebenso mit der Klarheit Bachs und der Gewalt Beethovens, wie mit dem Grauen Goyas und der Qual Van Goghs. Nicht nur das einfache Gleichgewicht symmetrischer Ordnung, sondern in höherem Maße die vielfältige und komplizierte, das dissonante in sich enthaltene Harmonie einer balancierten Asymmetrie beeindruckt uns als Schönheit. Alle Kunst, ob sie das Schöne bejaht oder wie in der Moderne verneint, ist ein Spiel von Formen, und wo sie ihre höchste Stufe erreicht, wird die Einheit des Lebendigen als eines geformten Spiels durchscheinend, und das Leben wird als Schauplatz einer höchsten Schönheit in Heiterkeit, Stille und Frieden zu einem Glanz, dessen Leuchten das Ganze des Spiels umfasst. Diese Heiterkeit kann im Ernst einer Bachschen Fuge als spielendes Gesetz des sich fliehenden und immer neu sich zusammenfügenden sichtbar werden, sich aber auch in ein feierlich-luminoses verwandeln. Dabei bleibt die Distanz der Form von der Glut des Gefühls durchpulst und die allen Aufruhr bewältigende Meisterung erscheint als Feier und Feierlichkeit, zugleich aber als eine höchste religiöse Form von Klarheit, Stille und Heiterkeit. Im Gegensatz zu ihr ist die dem Lächeln am nächsten stehende göttliche Heiterkeit Mozarts in ihrer sublimen Anteilnahme an allem Lebendigen, weltlich und religiös zugleich. In ihr kommen Gefühl und Form zu einer höchsten Harmonie, die sich selber durchleuchtend, sich selber durchsichtig wird. Aber auch in der schöpferischen Spontaneität, welche die Unform des Chaos gestaltet und in ihrer Wildheit bis an die Grenzen des Ertragbaren geht, wie bei Picasso, bleibt die Heiterkeit dieses Spiels durchscheinend, wie jeder verstehen wird, der einmal den Film gesehen hat, in dem der improvisierende Picasso von seinen Einfällen gejagt, mit jedem Strich und mit jedem Ausradieren die spielende Spontaneität des schöpferischen Prozesses verdeutlicht. Die Heiterkeit dieses Schöpferischen ist nicht Lustigkeit, steht aber auch in keinem Gegensatz zum Ernst. Sie kann sich tragisch ausdrücken, wie zum Beispiel in dem letzten Selbstporträt Rembrandts. Auch in ihm bleibt in der Schönheit von Farbe und Form und der offenen Abständigkeit von sich selbst als Ich, welche dieses Selbstporträt erst ermöglicht, die Heiterkeit eines Bei-sich-Seins spürbar, welche die Tragik umfasst und überwindet. Diese Heiterkeit und Stille lebt in jeder höchsten Meisterschaft und in der alles überschauenden Einsicht des schöpferischen Menschen. Er stellt die Götter und Mächte gegen den Helden und wird der Bosheit Iagos ebenso gerecht wie der edlen Wildheit Othellos. Er verleiht der Unschuld Ophelias Stimme wie dem Grübeln Hamlets. In gleichgewichtiger Offenheit gibt er allem Lebendigen seinen Platz. Und wenn er ebenso oft das Gute untergehen und das Böse siegen lässt, wie er das Transparentwerden der Wirklichkeit an dem ihr gebührenden Ort zulässt, so bleibt er als schöpferischer Hintergrund von allen diesem Geschehen bewegt und unbewegt zugleich. Ihm ist die höchste, über allem schwebende Heiterkeit eigen, die abständig und wissend ist, wie die das alles bestrahlende Licht, aber zugleich in tiefster Identität und Anteilnahme mit der gegen das Licht stehenden Dunkelheit lebt und mit dem Menschlichen, das zwischen Licht und Dunkel gestellt ist. Dieses Schöpferische und zugleich Heitere, dem wir in der Schönheit der Natur und Kunst begegnen, ist Leben und Geist in einem. Und gerade dieses In-Eins-Sein wird von uns als Frieden erfahren. Sein uns bekanntestes Symbol ist das Lächeln des Buddha, in welchem die Einheit von Anteilnahme und Distanz als Symbol des Göttlichen selber erscheint. Ein chinesischer Kunstkritiker aus dem Jahre 500, der als Wesen des Künstlers, des höchsten Künstlers, die Fähigkeit angibt, dem kosmischen Geist in seiner rhythmischen Bewegung Ausdruck zu geben, wird nach Suzuki von einem anderen Chinesen folgendermaßen kommentiert. Die anderen fünf wesentlichen Eigenschaften werden durch ordentlichen Eifer erreicht. Aber der kosmische Geist ist eine eingeborene Qualität und keine Bemühung um Technik, wie stark sie auch sei, befähigt den Menschen, sie zu erwerben. Und er kann auch nicht sie im Laufe der Jahre bekommen oder ihr eigener werden. Denn diese eingeborene Qualität wird nur erkannt in der mystischen Stille des Unbewussten. Hier kommt es dazu, dass er, ohne zu wissen wie, wann oder wo, es hat. Diese eingeborene Qualität darf nicht als angeborene Begabung missverstanden werden. Sie ist als schöpferisches Leben die Quelle alles Lebendigen in der Natur außen wie in der Psyche innen. Sie existiert in jedem Grashalm wie in jedem Individuum. Die offene Verbindung mit dieser eingeborenen Qualität und das Leben aus der Identität mit ihr scheint Gnade zu sein und doch auch die eigentliche Aufgabe des Menschen, der zu sich und zu seinem schöpferischen Frieden in Übereinstimmung mit der Welt kommen will. Seltsamerweise sind wir Ausdruck dieses ewig Heiteren und Schöpferischen in uns und sind auch als Ich sein Instrument. Dass sich uns unsere unverlierbare Zugehörigkeit zum Schöpferischen immer wieder verstellt und so anscheinend verloren geht, scheint mit zu dem Spiel zu gehören, das wir zugleich spielen und das mit uns spielt. Der Wind, der außen und innen weht, wo er will, spielt so lange mit uns und macht uns zu seinem Spielball, solange wir ihm Widerstand leisten. Wenn wir für ihn offen und durchlässig werden, geraten wir an das innerste Leben der Welt und unserer selbst und an die Einheitswirklichkeit, in der wir und die Welt zusammengehören. Erst hier verliert der Mensch sein Gefühl, ausgeliefert und verloren zu sein. Er wird zum Wanderer in der tiefsten Nachgiebigkeit dem Wind des Geschehens gegenüber, das uns nicht mehr als ein Fremdes gegenübersteht, sondern ein eigenes ist, dem wir folgen. Dieses Sich-Fügen ist kein Fatalismus im negativen Sinne des Wortes, weil Amor Fati, Amor Dei und Amor Sui hier in eins fallen. Die Übereinstimmung mit dem Geschehen wird zur Übereinstimmung mit dem Innersten des eigenen Wesens und dem lenkenden Numen, und alle drei erweisen sich als ein und dasselbe. Dieses Innerste ist schöpferisches Leben und Frieden, Heiterkeit und Stille innerhalb von Leben und Tod. Es ist leuchtend und leer, hat weder Geburt noch Tod als das unveränderliche Licht und ist gleichzeitig im Wandel von Schöpferischem und Empfangendem, Licht und Dunkel, Himmel und Erde. Es ist außer uns und in uns und jenseits von uns wie wir selber. Auch von ihm gilt, was Heraklit vom ätherischen Feuer im menschlichen Körper ausgesagt hat, Metaballon anapauetai, sich wandelnd ruht es.
Sich wandelnd ruht es. Ein Wort, das noch einmal zusammenfasst, was hier an tiefsten Einsichten in das Wesen des Friedens von Erich Neumann uns wiedergegeben wird, zu dem wir eigentlich nur schweigen können, weil wir hier in die tiefste Dimension der innersten Stille, der tiefsten Erfahrungen der Meditation begleitet werden und so ist es jetzt Zeit, 10 Minuten Stille, 10 Minuten Pause, 10 Minuten Zwischenraum zu geben, um danach doch noch Worte zu finden für das Unsagbare. In diesem Sinne, gute Pause.